Ich will heute mit euch in einen Bibeltext schauen, in dem, denke ich, die Antwort steht, die Paulus möglicherweise auf diese Frage gegeben hätte. Es geht in diesem Bibeltext um den Heiligen Geist. Daher will ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir vor 2 Wochen an Pfingsten gefeiert haben. Bevor er die Erde verlassen hatte, hat Jesus seinen Jüngern versprochen, dass er jemand anderen schicken würde. Er sagte, ich muss gehen, damit jemand anderes kommen kann. Das wird ein Stellvertreter für mich sein. Und dieser jemand ist der Heilige Geist. An Pfingsten war er zu den Nachfolgern von Jesus gekommen. Die Geschichte haben wir gehört, ja, war da sehr plastisch als Feuer, was vom Himmel kam. Und seitdem lebt der Heilige Geist in jedem Christen. Der Heilige Geist ist ein Teil der göttlichen Dreieinigkeit. Also lebt Gott selbst als Heiliger Geist in mir und auch in dir, wenn das, was in Apostelgeschichte 2, Vers 28 steht, auf dich zutrifft, nämlich kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und so wie Jesus damals mit seinen Jüngern unterwegs war und sie jeden Tag begleitet hat, ganz viel mit ihnen im Austausch war und dann ja, ihnen auch Hilfestellung gegeben hat, so ist der Heilige Geist heute mit uns unterwegs, ganz persönlich, jeden Tag und ganz nah. Wir wollen uns heute anschauen, was der Heilige Geist in meinem und in deinem Leben bewirken will. Der Text dazu steht in Galater 5, das fünfte Kapitel des Briefes, den Paulus an die Galater geschrieben hat. Ich lese es einmal vor, Galater 5, 22 und 23 nach der Elberfelder Übersetzung. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Bevor wir in diesen Text einsteigen, müssen wir uns ein wenig mit den Hintergründen beschäftigen, damit wir diesen Textabschnitt dann auch richtig verstehen. Als kurze Wiederholung, Paulus, Geburtsname Saulus, war als strenggläubiger Jude aufgewachsen. Strenggläubig bedeutet, dass er das jüdische Gesetz wahrscheinlich in- und auswendig konnte. Er hat großen Wert darauf gelegt, das in allen kleinen Details ganz genau zu befolgen. Später hat er sich einen Namen damit gemacht, dass er die junge christliche Gemeinde überall verfolgt und unterdrückt hat. Er kam zum Glauben, als ihm Jesus persönlich erschien und wurde daraufhin zu einem unerschrockenen und beständigen Verkünder der guten Botschaft. Und er war es, der das Evangelium in der heutigen Türkei, Griechenland bis nach Italien bekannt gemacht hat. Und ein Großteil des Neuen Testaments besteht eben aus Briefen, die dieser Paulus an Gemeinden geschrieben hat, die er zu großen Teilen selbst gegründet oder zumindest während seinen Reisen besucht hat. Wir gehen ein wenig in die Vorgeschichte des Textes. Die Adressaten des Galaterbriefs waren vermutlich mehrere Gemeinden in der römischen Provinz Galatien im Süden Kleinasiens, das ist heute ein Teil der Türkei. Die Christen in diesen Gemeinden waren vor ihrer Bekehrung Heiden gewesen. Sie hatten also von den Gesetzen der Juden keine Ahnung. Mit diesen Gesetzen oder auch dem Gesetz sind dabei alle Regelungen gemeint, die in den Mosesbüchern ganz am Anfang der Bibel stehen und die Gott dem Volk Israel in der Zeit nach dem Auszug aus Ägypten gegeben hat. Einige Judenchristen, also Christen, die vor ihrer Bekehrung schon Juden gewesen waren, sich dann aber zum christlichen Glauben bekehrt haben und als sie Juden waren, auch diese Gesetze alle wahrscheinlich ähnlich penibel wie Paulus befolgt hatten, diesen Judenchristen passte es jetzt nicht, dass die neuen Christen in diesen Regionen sich nicht an die Gesetze gehalten hatten. Sie sind also in diese galatischen Gemeinden gegangen und haben den Menschen dort das Gesetz beigebracht und haben darauf gepocht, dass diese das Gesetz befolgen sollen. Paulus allerdings ist da einer ganz anderen Meinung. Und er legt das in den ersten Kapiteln des Galaterbriefs sehr ausführlich dar, warum das Gesetz eben nicht in die Versöhnung mit Gott führt. In Kapitel 3, Vers 7 steht, Gottes Volk, die wirklichen Kinder Abrahams, sind alle die, die an Gott und an Jesus Christus glauben und ihm vertrauen. Glauben und Vertrauen nennt Paulus hier als Kriterien. Und in Vers 10 schreibt er, wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Okay, wie muss ich denn das jetzt verstehen? Gott hat das Gesetz doch selbst gegeben, damit die Menschen sich daran halten. Und jetzt behauptet Paulus, dass das Gesetz den Menschen zum Fluch wird. Ja, Gott hat das Gesetz den Menschen gegeben. damit sie sich daran halten. Und ja, wer sich an das Gesetz hält, wäre dadurch auch mit Gott im Reinen. Das Problem an der Sache ist, dass wir das nicht schaffen. Kein Mensch schafft das. So sehr wir uns auch anstrengen, es liegt in unserer menschlichen Natur, dass wir immer wieder in irgendwelchen Punkten gegen das Gesetz verstoßen werden. Und in 5. Mose 27 steht, verflucht ist, wer sich nicht an dieses ganze Gesetz hält und danach lebt. Das heißt, wenn du nur gegen eines der Gesetze verstößt, ist das so, als hättest du das gesamte Gesetz gebrochen. Jedes kleine Vergehen trennt uns vollständig von Gott. Sagst du jetzt vielleicht, das ist aber hart. Ja, es ist hart. Das Gesetz ist hart. Und genau das ist der Punkt, den Paulus hier machen will. Das Gesetz zu befolgen, kann uns nicht retten. Und was nun, wozu dient das Gesetz dann? Paulus sagt, das Gesetz dient dazu, dass wir das volle Ausmaß unserer Schuld erkennen. Das finde ich ziemlich cool. Das Gesetz zeigt uns alles das, was mich von Gott trennt oder was uns von Gott trennt, getrennt hat und auch jetzt noch trennen würde, wenn ich nicht das Geschenk der Vergebung angenommen hätte, das ich habe, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Es zeigt mir also im Prinzip, wie groß ich von Gott beschenkt wurde. Und jetzt bin ich nicht mehr ein Gefangener des Gesetzes, sondern ein Kind Gottes. Und als solche, sagt Paulus, also als Kinder Gottes, die nicht mehr unter dem Gesetz leben, sondern erlöst sind dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und sie das angenommen haben, sagt er, sollen wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Und das führt uns jetzt zu unserem heutigen Bibeltext. Ich lese die Stelle nochmal, diesmal nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Da ist die Aufzählung mit etwas moderneren Worten übersetzt. Dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Friede und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Wir wollen uns jetzt ein paar dieser Aspekte ein bisschen genauer anschauen. Ja, wir haben eben gehört, unsere Schuld ist durch den Tod Jesu am Kreuz weggenommen. Das allein ist schon ein riesiges Geschenk. Ja, wer nicht weiß, wie groß, der kann in das Gesetz schauen und schauen, was ihm alles vergeben wird. Aber hier an dieser Stelle kommt jetzt sozusagen noch ein Bonus obendrauf, so ein Sahnehäubchen. Ja, es reicht nicht, dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat. Er gibt uns auch noch ein paar richtig coole Dinge, um die soll es heute gehen. Und ich will 3 Aspekte von dieser Frucht etwas ausführlicher betrachten. Jeder einzelne von diesen Punkten, die da aufgezählt werden, ist großartig. Man könnte über jeden einzelnen predigen, aber ich habe heute nur 1,5 Stunden bekommen, deswegen beschränke ich mich auf 3. Kleiner Spaß, natürlich dauert es nicht so lange. Ich fange an mit der Liebe. Damit ist nicht die Liebe gemeint, die wir einem Partner oder Familienmitglied gegenüber empfinden. Das wäre das griechische Wort Philos, sondern hier ist die Liebe gemeint, die als Agape bezeichnet wird. Das ist die Liebe, die Gott uns entgegenbringt. Und diese Liebe, wenn wir die empfinden, richtet die sich zuerst auch wieder auf Gott. Wenn ich verstehe, wie sehr Gott mich liebt, dann führt mich das dazu, dass ich ihn mit der gleichen Liebe zurückliebe. Und weil ich Gott so sehr liebe, suche ich auch ganz bewusst eine tiefe Beziehung zu ihm. Das heißt, es kostet mich dann keine Anstrengung mehr, in der Bibel zu lesen, es ist keine Pflicht mehr für mich, ich muss mich auch nicht mehr daran erinnern, zu beten, weil es für mich ja ganz natürlich ist, dass ich ständig und in allen Dingen nach Gottes Rat und seiner Nähe suche. Beim Beten ist diese Frucht bei mir definitiv noch etwas kümmerlich ausgeprägt. Beim Bibellesen habe ich mich auch immer relativ schwer getan, aber dieses Jahr darf ich echt da was ganz Besonderes erleben. Wir haben Anfang des Jahres angefangen, mit einer Gruppe von Leuten die Bibel in einem Jahr komplett zu lesen. Und noch vor einem Jahr hätte ich das für total utopisch gehalten, dass ich das mal schaffe, weil Bibellesen, wie gesagt, habe ich mich immer recht schwer mitgetan. Aber ich erlebe jetzt, dass der Heilige Geist mir eine Begeisterung für das Wort Gottes schenkt, die mich immer wieder motiviert, weiterzulesen, weil ich einfach Gottes Wesen besser kennenlernen will und ja immer mehr über ihn erfahren will. Und über Gott hinaus richtet sich diese Liebe auch auf meinen Nächsten, meine Glaubensgeschwister und ganz besonders auf meinen Ehepartner. Die Liebe meines Nächsten ist vollkommen selbstlos. Ich interessiere mich nicht dafür, wie andere mich glücklich machen können, sondern nur dafür, wie ich dem anderen dienen kann. Das hat Auswirkungen darauf, wie ich mit meiner Frau rede, mit meinen Geschwistern, Eltern oder Kindern und bei Letzteren auch, wie ich sie erziehe. Ich erlebe das bei mir selbst auch in der Form, ich bin eigentlich ein ziemlich jähzorniger Typ, In der Öffentlichkeit kommt das meist nicht so raus. Vielleicht überrascht das den einen oder anderen, ich hoffe. Aber im Privaten und vor allem im Umgang mit meiner Frau ist das leider so. Ich bin sehr oft jähzornig. Ich bin in manchen Situationen sehr aufbrausend. Ich darf aber erleben, dass hier der Heilige Geist in den letzten Jahren ganz stark an mir arbeitet und ich in Situationen, in denen ich vorher ausgerastet bin, jetzt erstmal durchatme und dann entspannter bin. Das freut natürlich auch meine Frau. Und diese Liebe zeigt sich auch in der Gemeinde. Darin, dass ich auch in der Gemeinde im Umgang mit anderen zuerst nach dem Wohl des anderen strebe. Wir haben letztes Jahr das Shepherd's Inn ins Leben gerufen. Viele von euch waren ja auch schon mal da. Und bei Shepherd's Inn gibt es anders als bei vielen anderen Gemeindeveranstaltungen keine Verkündigung im herkömmlichen Sinne, keine Andachten oder so, sondern wir haben uns dafür als Motto Johannes 13, Vers 35 genommen. Da steht, an eurer Liebe zueinander sollen sie erkennen, dass ihr zu mir gehört. Denn so eine bedingungslose Liebe zueinander ist was Außergewöhnliches. Das kann ein Mensch nicht aus sich heraus. Nur der Heilige Geist kann uns die Kraft geben, den Nächsten so zu lieben. Der nächste Aspekt in der Aufzählung, auch der nächste, den ich anschauen will, ist die Freude. Durch die Liebe, die Gott uns entgegenbringt und mit der wir Gott zurücklieben, entsteht eine tiefe Beziehung zu ihm. Das ist keine Beziehung auf Augenhöhe. In dieser Beziehung gibt Gott ohne Ende und wir profitieren unfassbar stark von seiner Liebe. Und dadurch, dass ich so reich von Gott beschenkt werde, entsteht eine tiefe Freude in meinem Leben. Darüber, dass Jesus in mir lebt, dass er mich durch und durch versteht, besser als jeder enge Freund, besser als mein Partner, besser als ich mich selbst verstehe, versteht Jesus mich. Und er kennt mich vollkommen und liebt mich genauso, wie ich bin, liebt mich trotzdem, so trotzdem, wie ich bin. Wie könnte ich mich da denn nicht freuen? Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch, schreibt Paulus in einem Brief an die Philipper. Er befiehlt hier den Philippern sogar die Freude. Und geht das denn? Kann man denn Freude befehlen? Ich stelle mir das schwierig vor, aber schauen wir doch mal, wie Paulus das meint. Da müssen wir ein bisschen genauer hingucken, denn diese Freude, die Paulus hier meint, die kommt nicht aus mir selbst. Er sagt ja, freut euch im Herrn, ja, also mit Hilfe Gottes. Der Heilige Geist wohnt in mir und bewirkt diese Freude. Und die bringen wir dann auch zum Beispiel hier im Lobpreis in den Gottesdiensten zum Ausdruck. Ist aktuell natürlich ein bisschen eingeschränkt. Wenn ihr hier seid, dürft ihr leider nicht mitsingen. Ich glaube, tanzen wäre okay, wenn das dem einen oder anderen gleich kommt. Aber wenn ihr zu Hause seid, dann lade ich euch ein, singt aus voller Kehle mit, bringt Gott diese Freude zum Ausdruck, die er in eurem Leben bewirkt. Und diese Freude kann auch durchaus sehr emotional sein. Einfach dadurch, dass wir so glücklich sind über das, was Gott Gutes getan hat und jeden Tag tut. Noch ein paar Bibelstellen zum Thema Freude rausgesucht, die ich einfach vorlesen will. 1. Johannes 1, Vers 4. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Oder in Prediger steht, denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Und in Sprüche, Freude ist es für den Gerechten, wenn Recht geschieht. Ja, und wer lässt Recht geschehen? Gott lässt Recht geschehen. Diese von Gott ausgelöste Freude existiert auch in Situationen, in denen es nach menschlichen Maßstäben überhaupt keinen Grund gibt, sich zu freuen. Selbst im Angesicht des Todes freut sich ein Christ, denn er weiß ja, was ihn erwartet. Er macht sich auch keine Sorgen um seine Angehörigen, weil er auf den guten Plan Gottes vertraut. Ich habe diese Freude vor kurzem hier auf sehr beeindruckende Weise erlebt, als in diesem Saal hier eine Beerdigungsfeier einer Frau unserer Gemeinde war, die nach menschlichen Maßstäben viel zu früh gestorben ist. Und der Mann dieser Frau stand hier auf der Bühne und hat freudig davon berichtet, wie dankbar er für die gemeinsame Zeit ist. Das ist nicht normal. So eine Freude ist nicht normal. Und auch selbst in bedrohlichen Situationen darf ich diese Freude empfinden. So schreibt Jakobus, haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Hashtag choose joy. Ja, wähle die Freude. Als dritten und letzten Aspekt möchte ich mit euch die Freundlichkeit anschauen. Und was für eine Freundlichkeit meint Paulus hier? Einfach immer nett sein, immer lächeln, höflich grüßen. Er schreibt in Epheser 4, weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an, legt jede feindselige Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Weltliche Freundlichkeit kann rein oberflächlich sein. Wenn ich jemanden nicht leiden kann und mich trotzdem höflich und nett gegenüber dieser Person verhalte, ja, vielleicht meiner Chefin oder meiner Lehrerin gegenüber, dann würden andere sagen, dass ich mich stets freundlich verhalte. Ja, auch wenn ich hinter dem Rücken dieser Person vielleicht mal das eine oder andere böse Wort fallen lasse. Aber man würde sagen, ja, das ist ein freundlicher Typ, der ist immer nett. Aber diese Art von Freundlichkeit passt nicht zur biblischen Freundlichkeit des Heiligen Geistes. Die Freundlichkeit des Heiligen Geistes geht durch und durch. Sie sitzt so tief, dass sie auch nicht ohne weiteres aus der Fassung zu bringen ist. Das ist ein großer Unterschied. Denn wenn meine Chefin oder meine Lehrerin mich ungerechtfertigt zurechtweist oder vor anderen runtermacht, dann bröckelt so eine oberflächliche Freundlichkeit mal ganz schnell. Ja, bei der Chefin vielleicht nicht ganz so schnell wie bei der Lehrerin, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Die Freundlichkeit des Geistes bleibt sogar dann aufrecht, wenn andere uns mies und ungerecht behandeln. Weltliche Freundlichkeit bröckelt oft auch da sehr schnell, wo ich mir keinen Nutzen mehr davon erhoffe. Beim Herrn am Security-Check im Flughafen, ja, da bleibt man sehr leicht freundlich, man will ja schnell da durchkommen und keinen Ärger haben. Oder in Preisverhandlungen, wenn ich mit dem Verkäufer über einen Rabatt verhandle, dann bleibe ich natürlich freundlich, weil ich mir einen finanziellen Vorteil erhoffe. Aber wie ist es, wenn ich im Bus oder in der Bahn sitze und mich jemand fragt, ob der Platz neben mir noch frei ist? Gucke ich vielleicht vorher schon grimmig aus dem Fenster in der Hoffnung, dass mich gar nicht erst jemand anspricht? Ja, oder bin ich freundlich drauf, wenn Person, die sich neben mich setzen will, vielleicht sogar übergewichtig ist und ein bisschen mehr Platz braucht? Oder wenn die Person übel riecht, bleibe ich dann freundlich? Ich kenne das selbst, ich fahre auch relativ viel Bahn, dass man selbst dann, wenn man so, eigentlich hat man sich gerade gemütlich gemacht, hat seinen gemütlichen Zweier, ja, hat jetzt eine halbe Stunde Fahrt, freut sich, dass man entspannt sitzt. Und wenn dann sich jemand neben einen setzt, dann nervt einen das. Ja, aber es sind ja auch noch genug andere Sitze frei, kann die Person sich nicht woanders hinsetzen. Und ich will aber auch in diesen Situationen freundlich bleiben. Ja, auch in dieser Situation der Person nicht dann kühl und abweisend reagieren, sodass sie dann das Gefühl hat, okay, ich bin hier unerwünscht. Sondern ich will freundlich sein. Ich will, dass Gottes Freude auch in solchen Situationen aus mir herausstrahlt. Die Freude des Heiligen Geistes kann sogar in der Gemeinde zum Ausdruck kommen, ob ihr es glaubt oder nicht. Zum Beispiel, wenn ich mit neuen Mitarbeitern zusammenarbeite, die vielleicht noch nicht so fit sind in ihrem Job und die brauchen für alles doppelt so lange, wie wenn ich es einfach selbst machen würde. Ja, ich kann dann freundlich bleiben, denn was bitte ist denn dieses Verhältnis dazu, wie es Gott mit mir ergehen muss, wenn er mir irgendeine Aufgabe hier in der Gemeinde anvertraut? Wir haben uns diese Frucht jetzt also ein bisschen genauer angeschaut. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nur drei Aspekte rausgegriffen und jeder einzelne von diesen Aspekten ist wunderbar und man könnte da noch sehr viel länger drüber reden. Aber wir wollen uns jetzt ein bisschen anschauen, wie das in unserem Leben funktionieren kann. Ja, weil vielleicht geht es dir ja auch so wie mir und du sagst jetzt, das will ich in meinem Leben. Und du fragst dich, wie kann das geschehen? Wie können wir diese Frucht erlangen? Die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach, gar nicht. Ja, wir können diese Frucht nicht erlangen. Die Frucht des Geistes ist nichts, was wir durch eigenes Tun hervorbringen können. Es stimmt zwar, wenn man in das Gesetz schaut, dann wird man viele Aspekte dieser Frucht auch als Gebote wiederfinden. Aber wir haben heute ja damit angefangen, dass wir als wiedergeborene Christen eben nicht mehr unter dem Gesetz leben. Also kann das ja nicht die Lösung sein, dass wir sagen, okay, jetzt muss ich also freundlich sein. Also ist das, was ist das 11. Gebot, du musst freundlich sein. Ich lese nochmal aus Vers 16 des 5. Kapitels. Also in dem Kapitel, in dem der Vers für die Predigt heute steht, ein Vers etwas vor dieser Stelle. Da schreibt Paulus, darum rate ich euch, lasst euer Leben vom Heiligen Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen und Verlockungen widerstehen können. Und in Vers 18, wenn ihr aber aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Und schließlich nochmal den Anfang von Vers 22, dagegen, also entgegen dem, was unsere menschliche Natur hervorbringt, bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe und Freude, ... Wir sehen also, dass wir doch etwas tun können. Wir können nämlich unser Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Wenn wir zulassen, dass er uns leitet und darauf hören, was er sagt, dann wird unser Leben seine Frucht hervorbringen. Das wird ja auch schon in der Wortwahl deutlich, die Paulus hier gewählt hat. Was bringt denn Frucht hervor? Wo wachsen Früchte? Früchte wachsen zum Beispiel in einem Garten. Ja, wir sind also wie ein Garten. Wenn wir den Heiligen Geist als Gärtner für unseren Garten akzeptieren und ihm die Freiheit einräumen, unseren Garten zu bearbeiten, dann wird dieser Garten gute Früchte hervorbringen. Allerdings wollen wir Menschen unser Leben oft lieber selbst in der Hand haben und unsere eigenen Entscheidungen nach unseren eigenen Maßstäben treffen. Wir sträuben uns dagegen, wenn der Heilige Geist in unserem Leben Unkraut jäten will. Ja, weil der Löwenzahn blüht ja so schön. Und hier liegt das Problem. Wenn wir dem Heiligen Geist nicht die Freiheit einräumen, in unserem Garten, in unserem Leben zu arbeiten, dann wird er das auch nicht tun. Gott zwingt sich uns nicht auf. Das sieht man ganz deutlich in der Schöpfungsgeschichte, also ganz am Anfang der Bibel. Gott hatte einen guten Plan mit Adam und Eva und dem Garten Eden, hat alles wunderschön gemacht und er hatte einen Plan für sie, aber er hat ihnen die Freiheit gelassen, sich dagegen zu entscheiden. Ich will dem Heiligen Geist in meinem Leben diesen Raum geben, auch wenn das manchmal zunächst unangenehm ist, weil ich manche Dinge aufgeben muss, die mir lieb sind. Aber wenn ich diese Stelle lese und mich damit beschäftige, was ich im Gegenzug dafür bekomme, dann ist mir das absolut wert. Vielleicht geht es dir jetzt auch so, du bist gerade voll begeistert davon. Vielleicht geht es dir aber auch so wie mir, dass du den Inhalt einer Predigt immer viel zu schnell wieder vergisst. Mir geht das so. Was mir aber sehr hilft, ist, wenn ich ein anschauliches Bild habe, an das ich mich erinnern kann, und von diesem Bild her fällt mir dann meist wieder ziemlich viel von der zugehörigen Predigt ein. Und deswegen habe ich euch heute auch ein Bild mitgebracht, mit dem ich euch diese wichtige Aussage noch mal ein bisschen näher bringen will. Brauche ich jetzt den Micha, dass er mir hier hilft. Ich sage erst noch kurz was. Das ist einfach nur ein Rad, ja, von einem Fahrrad, ein ganz normales Rad. Also es ist kein Zaubertrick, den ich jetzt hier vorführe, auch wenn das, was gleich passiert, wie mich zumindest ziemlich begeistert. Kannst ja schon mal loslegen. Und einfach langsam dran. Jetzt kannst du ein bisschen fester. Drück mal gegen. Nee, feste gegen. Jawohl, sehr gut. Danke. Dieses Rad läuft jetzt. Ja, und solange ich dieses Rad jetzt hier festhalte, läuft das und läuft und wunderschön. Ja, wie beim Fahrradfahren, wenn ich den Lenker fest in der Hand habe, habe ich es unter Kontrolle und ich kann steuern, wohin ich gehe. Und vielleicht geht es dir mit deinem Leben auch so und denkst, ich habe doch eigentlich alles unter Kontrolle. Es läuft doch, ja, es rollt. Es rollt auch hier wunderschön lang, das ist eine gute Narbe, das ist gut geschmiert. Und solange ich das hier so festhalte, läuft es einfach. Ja? Mein Leben läuft vielleicht auch. Jetzt mal ein bisschen Nachschwung geben. Und wenn ihr den Heiligen Geist aber die Kontrolle im Leben abgeben, wenn wir, ja, nicht zur Seite gehen, muss einfach aus dem Bild gehen, damit die Leute in der Kamera das auch sehen können. Wenn ihr aber euch entscheidet, einfach mal loszulassen und dem Heiligen Geist in eurem Leben Kontrolle abzugeben, dann passieren Dinge, die sind unerwartet. Ja, dann passieren Wunder in unserem, oder können Wunder in unserem Leben passieren und wir erleben auf einfach Dinge, die uns begeistern. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich begeistert das hier, dass dieses Rad nicht umkippt. Und ich hoffe, dieses Bild hilft euch ein bisschen. Ich habe das vor ein paar Wochen in der Physikvorlesung gesehen und habe gedacht, boah, das passt, das bringe ich mit. Und vielleicht könnt ihr euch dann an dieses Bild erinnern und erinnert euch daran, aha, wenn ich dem Heiligen Geist die Kontrolle gebe, wenn ich einfach mal loslasse und ihn machen lasse, dann passieren coole Dinge in meinem Leben. Aber wie gebe ich dem Heiligen Geist jetzt Raum in meinem Leben? Wie gebe ich ihm den Raum, an mir zu arbeiten? Regelmäßiges Bibellesen und Beten ist sicherlich kein schlechter Anfang. Wenn du damit Mühe hast, was ich ja, wie gesagt, durchaus nachvollziehen kann, dann fang doch einfach mal an und nimm dir jeden Tag nur 5 Minuten. Einfach mal 1, 2 Verse jeden Tag lesen, darüber nachdenken und kurz mit Gott beten. Über deinen Tag, was so ansteht und über diesen Vers. Installier dir vielleicht einfach eine Bibel-App, die dir jeden Tag einen Vers des Tages vorschlägt. Lest den und fang damit an. Das ist schon ein erster sehr guter Schritt. Damit gibst du dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Auch wenn das erstmal vielleicht sehr wenig erscheint. Wenn du sagst, ja 5 Minuten, dann kann ich es auch sein lassen. Nein, ich glaube, wenn du dem Heiligen Geist nur ein bisschen Raum in deinem Leben gibst, dann wird er das nutzen, um dich zu verändern. Eine andere wichtige Möglichkeit ist, sich mit anderen Christen zu umgeben. Ja, die Menschen um uns herum haben einen großen Einfluss auf uns. Und wir haben es ja am Anfang in dem Videoclip auch gesehen. Da haben einige gesagt, die Community, die Gemeinschaft mit Christen ist was ganz anderes. Wenn ich lernen will, ganz bewusst im Heiligen Geist, wie Paulus das nennt, er sagt ja, im Geist zu leben, dann ist es hilfreich, wenn ich die Gemeinschaft von Menschen suche, die das auch wollen oder mir sogar Vorbilder darin sein können. Der Schlüssel ist also, dass ich bereit sein muss, dem Heiligen Geist in meinem Leben den Raum zu geben und zulassen muss, dass er an mir arbeitet. Dann wird mein Leben die Frucht tragen, von der wir heute gehört haben. Frucht ist an der Stelle übrigens Einzahl. Die genannten Aspekte Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung bilden eine einzige Frucht. So wie die Weinbeeren eine Weintraube bilden. Das kennen wir auch nur als Ganzes. Der Heilige Geist will diese ganze Frucht in meinem Leben wachsen lassen. Mich begeistert diese Bibelstelle und ich hoffe, ich konnte dir heute diese großartige Frucht des Geistes ein wenig schmackhaft machen. Vater, ich danke dir, dass du so ein großartiger Gott bist. Ich danke dir, dass du Gutes für uns geplant hast. Ich danke dir, dass du, Jesus, hier auf der Erde gekommen bist, dass du hier warst, persönliche Beziehungen zu Menschen hattest und dann am Kreuz gestorben bist und dass wir dadurch errettet sein dürfen. Ich danke dir, dass wir dadurch von unserer Schuld erlöst sind, ja, und nicht mehr unter dem Gesetz leben müssen. Das allein ist schon großartig. Aber dann, Heiliger Geist, bist du noch gekommen und du lebst heute in uns und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dadurch so eine persönliche Beziehung zu dir haben dürfen, die ja nach menschlichen Maßstäben gar nicht richtig erfassbar ist und dass du in unserem Leben diese Frucht hervorbringen willst, von der wir heute ein bisschen was gehört haben. Und ich bitte dich, ja, für jeden, der jetzt hier gerade ist und begeistert ist von dem und sagt, ja, das ist echt cool, ich will das in meinem Leben erleben, zeig du, wie wir das machen können. Zeig du, wo du in unserem Leben angreifen willst, wo du Punkte verändern willst, wo du Unkraut jäten willst. Und ich bitte dich, ja, arbeite du an uns und lass uns erkennen, was für eine wunderbare Sache das ist, wenn man dir in seinem Leben Raum gibt. Amen.